Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Raffi!
Kathi!
Wie war das, 2 Wochen Urlaub mit mir?
Gut war's.
Ja? Viele Omanes haben wir auf jeden Fall auch mitgebracht, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja, ihr habt es ja schon gesehen. Und zwar waren Raffi und ich in Portugal auf den Azoren gewesen. Und wusstest du, Raphael, dass Portugal das drittsicherste Land der ganzen Welt ist?
Nein, wusste ich nicht.
Siehst du mal.
Wie kommt's?
Ja, woran hat es gelegen, ne? Ich sag mal so, woran die gelegen hat, fragst du immer. Keine Ahnung, ich hab's einfach nur gelesen. Ich wollte einfach ein bisschen angeben mit meinem Wissen, was ich jetzt hab, und jetzt wirkt's wieder so, als ob ich nichts wüsste. keine Ahnung, weiß ich nicht.
Die Portugiesen sind einfach sehr nette Menschen, haben wir ja auch festgestellt. Wobei man ja unterscheiden muss, also wir waren mitten des Atlantiks, weiß gar nicht, wie viele hundert Kilometer entfernt vom portugiesischen Festland die Azoren liegen. Einiges auf jeden Fall.
Ja, es war auf jeden Fall wunderschön, und Raffi ist auch total integriert gewesen. Wir haben nämlich einen kleinen Mietwagen gehabt, einen 9-Sitzer Minivan. Es gab nichts mehr anderes, und das Problem war, vorne gab es keine Anschnallgurte, beziehungsweise haben wir ihn erst später entdeckt, und ich saß dann hinten mit so einer Regenjacke in Blau, und Raffi natürlich nach 2 Wochen Urlaub irgendwie schon sah richtig aus, als ob er das schon länger leben würde. Und die Leute haben halt gedacht, er wäre mein fucking Taxifahrer. Und haben ihn halt auch so, haben ihm so gewunken und ihn angehupt.
Weil ich habe mich halt richtig gut gefühlt. Ich gebe es ehrlich zu.
Du sahst auch richtig aus, als ob du da irgendwie zu der Landschaft gehören würdest.
Ja.
Also, falls Raphael irgendwann nicht mehr hier ist, dann wissen wir, dass er auf den Azoren Taxifahrer geworden ist. Und ja, falls ihr mal auf den Azoren seid, wir machen jetzt mal hier Werbung für unseren Taxifahrer Silvio Medina, der uns dadurch die Azoren gekarrt hat. Und kann man echt nur jedem empfehlen. Ja, Raffi, ich würde sagen, die Omanes, die wir erlebt haben, oder da müssen wir auf jeden Fall uns ein paar für aufsparen, aber ein großes können wir euch auf jeden Fall am Ende der Folge vielleicht jeder von uns erzählen. Jeder darf sich eins aussuchen.
Ja, okay.
Du weißt ja auch, Raffi, noch, dass ich mega Angst vorm Fliegen hatte.
Mhm.
Und dann sind wir mit so einem kleinen Propellerflugzeug gefahren. Na, naja, es war so, nicht so klein, aber es war ein Propellerflugzeug. Und ich habe mir in die Hosen ein bisschen gemacht. Und dann hat mein Bruder mir erzählt, dass er, als er in Südamerika war, mit Ziegen schon mal geflogen ist. Also die waren halt im Frachtraum.
Ja.
Und dann habe ich das halt gegoogelt, weil ich es irgendwie nicht glauben konnte. Und dann habe ich eine unfassbar lustige Nachricht entdeckt, dass vor 2 Jahren auf Bali ein Flugzeug notlanden musste. Auch ein bisschen True Crime mäßig, weil die Ziegen nämlich im Frachtraum so viel gefurzt und gepupst haben, dass sie es geschafft haben, durch die Methangase halt den Feueralarm auszulösen. Und ja, da musste das Flugzeug notlanden.
Bei uns waren keine Ziegen zum Glück an Bord, glaube ich. Nee, es waren keine da.
Also ich habe auf jeden Fall nichts gerochen. Und wenn, dann saß nur du neben mir, dann warst du die pupsende Ziege. Sorry.
Okay.
Ja, ich habe euch ja in den Instagram-Stories gefragt, was ihr euch wünscht für die heutige Folge, und ihr habt tatsächlich 50-50 gemacht, deswegen nehme ich jetzt den Fall, den ich als erstes vorbereitet habe. Wir reden heute über eine mexikanische bluthohe Priesterin. Hast du Angst, Raffi?
Nee.
Okay, du bist schon abgehärtet von meinen Stories, ne?
Ja, ich finde vor allem, also so Sekten und so oder so Kulte finde ich immer spannend, aber das finde ich nicht so gruselig.
Du findest es nicht gruselig? Ja, okay, mal gucken, was du sagst, wenn wir mit der Geschichte heute fertig sind.
Ja.
Ich verspreche euch auch, das wird jetzt in diesem Jahr einer der letzten Sektenritualfälle.
Schade.
Ihr wisst, das ist mein Lieblingsthema.
Die sind immer so schön kaputt.
Ja, das stimmt. Das ist definitiv hier auch kaputt. Kannst du denn erraten, in welches Land wir gehen? Ah, ich habe schon gesagt, mexikanische Blutpriesterin. Na, okay, dann ist es nicht so schwer. Ja, also ich nehme euch heute mit und Raffi nach Mexiko. In ein Land, in dem der Tod ja auch als Teil des Lebens gesehen wird. Aber hier wird der Tod auch einmal im Jahr mit Freude empfangen. Raffi, du kennst ja bestimmt den Tag der Toten, den man in Mexiko feiert. Und nach altmexikanischem Glauben kommen halt, wie gesagt, einmal die Toten einmal im Jahr zu Besuch aus dem Jenseits und werden dann von den Lebenden mit einem fröhlichen Wiedersehen, mit Tanz, Musik und gutem Essen begrüßt. Und in vorspanischer Zeit, das wusste ich auch gar nicht, gewährten die Azteken sogar ihren Feinden einen Ort, an den die Geister zurückkehren konnten. Und das war ein sogenanntes Zompantli, das ist ein Regal, musst du dir vorstellen, auf dem dann die ganzen Totenkopfschädel aufgereiht wurden. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Das sind so große Räume, wie so auch so Katakomben und dann Regale drin sind, wo dann wirklich tausende von Totenköpfen gelagert werden. Ja, aber leider wurde durch spanische Missionare dann versucht, vergeblich aber das Fest abzuschaffen. Und dann wurden die Feiern mit dem Hochfest aller Heiligen und dem Gedächtnistag aller Seelen zusammengelegt. Und dadurch kommt es halt, also kam es halt in Mexiko zu diesem Synkretismus, also dem Zusammenspiel von zwei verschiedenen Glaubensrichtungen oder philosophischen Richtungen.
Ja, wir haben letztens, ich glaube, eine Weiß-Doku war das.
Ja, man kann von Weiß halten, was man will, aber die Dokus sind manchmal ein bisschen crazy, muss man
sagen. Ja, die Doku war okay.
Ja, die war, so. Ich habe sie mir krasser vorgestellt, aber erzähl ruhig.
Ich wollte da nur anknüpfen an den Synkretismus, also da sieht man halt ganz krass, dass die auf der einen Seite sehr stark christlich geprägt sind, und auf der, also katholisch geprägt sind, auf der anderen Seite aber eben auch durch viel ältere, ja, wie soll man sagen, Religion und eben da Voodoo eine Rolle spielt und so.
Ja, und auch die Azteken sahen ja den Tod schon nicht als Ende, sondern als Anfang neuen Lebens quasi und als eine Übergangsphase zu einer neuen Daseinsform, also dass das Leben quasi nicht mit dem Tod endet und das hat da halt auch ganz viel geprägt, auf jeden Fall. Hatten wir ja diese Doku dann gesehen, wo dann verschiedene, weiß ich nicht, Bruchos hießen die Hexer und die Zauber so.
Ja, ich glaube.
Rituale machen. Viel wird auch, glaube ich, für den Tourismus so gemacht. Irgendwelche Heiler, die dann versprechen, irgendwie, weiß ich nicht, Hautkrankheiten zu heilen oder sowas. Und natürlich auch, weil es ein bisschen spooky und gruselig ist. Aber für viele Menschen auf jeden Fall auch wirklich deren Religion und Glaube. Und genau darum geht es heute auch in dieser Folge, denn auch in den 60er Jahren und in die Zeit gehen wir heute, sind viele der Menschen des Dorfes, über das ihr nachher mehr erfahren werdet, überzeugt von der Kraft von übernatürlichen Göttern. Und genau das nutzen zwei Brüder und eine Frau gemeinsam aus, um ein ganzes Dorf zu berauben. Und dabei werden sie auch über Leichen gehen. Und davon erzähle ich euch jetzt. Mai 1963. Der 14-jährige Sebastian Guerrero ist auf der Suche nach einem Abenteuer. Sebastian Guerrero stammt aus einem kleinen Dorf mit damals gerade einmal 50 EinwohnerInnen in Mexiko namens Yerba Buena. Yerba Buena liegt im Süden von Tamaulipas am Fuße des Sierra Madre-Gebirges in Mexiko. In diesem Gebiet in den Bergen gibt es zahlreiche Felsen, in denen die Natur kleine Höhlen gelegt hat. Zahlreiche Legenden kursierten, dass in einigen der Höhle Schätze verborgen lägen. Und so macht sich Sebastian Guerrero in der Abenddämmerung auf den Weg. Heraus aus dem Dorf, in dem für Jugendliche nicht viel los zu sein scheint. Guerrero ist schon einige Kilometer die Berge hinaufgelaufen, als er plötzlich bemerkt, dass er aus der Entfernung Licht aus einer der verschiedenen Höhlen sehen kann. Allerdings ist er noch zu weit entfernt, um zu sehen, was genau dort los ist. Vielleicht ein paar Jugendliche, die dort feiern? Oder etwa Wanderer, die dort Rast machen und einen Schlafplatz für die bald beginnende Nacht suchen? Doch es nützt nichts. Sebastian muss näher ran. Sein jugendlicher Sinn für Abenteuer und die in ihm verbleibende kindliche Neugierde tragen seine Füße weiter voran. Aber was war das? Sebastian hörte plötzlich Geräusche. Geräusche, die er nicht wirklich zuordnen konnte. Ein weiterer Sinn schaltete sich hinzu. Guerrero roch Weihrauch, was ihn nicht wunderte. Es gab einige sogenannte Brujos, also Zauberer, in den Höhlen, die ab und an Rituale für aztekische Gottheiten durchführten. Nun war er nur noch 200 Meter von der Höhle entfernt. Er ging immer weiter, bis er sich hinter einem kleinen Felsen versteckte. Von dort aus wagte er nun schließlich, seinen Kopf hinter dem Felsen hervorzuheben, um zu sehen, was an diesem Ort geschah. Guerrero traute seinen Augen nicht. Er erkannte, dass einige Menschen verschlungen ineinander und nackt aufeinander lagen. Andere wiederum tranken und verzehrten ihre Körper mit einer dunklen roten Flüssigkeit. Am Ende, im Inneren der Höhle, schien eine Art Altar zu stehen. Nun sah er auch, woher die dunkle rote Flüssigkeit kommen musste. Auf dem Altar lag der leblose Körper eines Mannes. Und über dem Tisch aus Stein stand eine Frau, die minutenlang scheinbar ein Organ, so vermutete Guerrero, über dem Mann hielt. Sebastian kauerte versteinert hinter dem kühlen Felsen, als seine Instinkte einsetzten. Er hätte einfach ganz ruhig zurückkehren können oder sich leise davonschleichen können. Sebastian sprang auf und rannte, wusste nicht, ob ihn jemand beobachten konnte oder ob ihm jemand folgen würde. Er wusste nur, dass er hier so schnell wie möglich weg wollte. Doch Guerrero lief nicht heim. Nein, er wusste genau, wohin er will. Ganze 15 Meilen brauchte er, bis er nach Luft ringend an der Polizeistation der Stadt namens Villagran ankam. Dort angekommen, versuchte er den zwei Polizisten zu erklären, was er dort gesehen hatte. Er beschrieb den beiden, dass in der Höhle am Felsen Vampire Blut trinken würden, was wahrscheinlich nicht die klügste Idee gewesen war, das genau so zu formulieren. Da die beiden Polizisten Guerrero den 14-Jährigen nicht ernst nahmen und ihn sogar auslachten. Aber das Bild, was Sebastian Guerrero vor seinen Augen hatte, konnte er nur so beschreiben. Da die zwei Polizisten es nicht schafften, den verstörten Jungen zu beruhigen, versprachen sie ihm, dass einer von ihnen am nächsten Morgen mit ihm gemeinsam zu der besagten Höhle fahren würde, um die Umgebung zu durchsuchen. Fast wirkte es so, als ob die beiden Männer einen kleinen Jungen davon überzeugen wollten, dass es keine Monster mehr unter seinem Bett gibt. Am nächsten Tag holte Luis Martinez, einer der Polizisten, Guerrero, aus dem Dorf ab. Gemeinsam fuhren sie zu den Höhlen hinauf. Keiner der beiden sollte jemals wieder lebendig aus den Bergen heimkommen. Wir springen ein Jahr zurück, in das Jahr 1962. Yerbuena ist ein verschlafener Ort, 20 Familien, die hier lebten und sich selbst versorgten. Die EinwohnerInnen waren eher ärmlich. Das einzige Geld, was sie einnahmen, war durch den Verkauf von Mais und Bohnen in größeren Ortschaften. Nicht mal Schulen oder sogar Kirchen gab es hier. 1962, auch das Jahr, in dem das Grauen über den kleinen Ort kam. Es begann, als die berühmt-berüchtigten Hernandez-Brüder namens Santo und Cayetana Yerbuena erreichten. Die Brüder waren dafür bekannt, im Nordwesten Mexikos diverse kriminelle Machenschaften begangen zu haben, Menschen auszurauben oder sie zu betrügen. Und genau das wollten sie auch hier in Yerbuena machen. Warum sie ausgerechnet Yerba Buena wählten, wo es eigentlich nichts zu holen gab, ist bis heute ein Mysterium. Als die Hernandez-Brüder das Dorf betraten, erklärten die beiden, dass sie Gesandte alter Inka-Götter seien. Mit Taschenspielertricks überzeugten sie die DorfbewohnerInnen davon, dass sie übernatürliche Kräfte besäßen. Die Brüder sagten den Dorfbewohnern und Bewohnerinnen, dass sie, wenn sie den Brüdern gehorchten und ihre Anweisung befolgen würden, zu den unermesslichsten Reichtümern kommen würden, die in den nahegelegenen Höhlen versteckt sein sollten. Um ihre Forderungen zu untermauern, erfanden die Brüder seltsame Rituale mit cannabisversetztem Weihrauch und Tieropfern, die sie in einer der Höhlen durchführten. Hier mussten sich die DorfbewohnerInnen versammeln und dem unglaublichen Geschwätz der Brüder hörig sein. Da die armen Dorfbewohner und Bewohnerinnen kein Geld hatten, das sie ihnen geben konnten, begannen die Brüder Prozente ihres eh schon geringen Gehaltes zu verlangen. Sie befahlen den DorfbewohnerInnen, ihnen zu dienen und machten im Grunde das komplette Dorf zu ihren Sklaven und Sklavinnen. Die Kleinbetrüger lebten nun wie Könige in einem Dorf, in dem sich alles um die Zufriedenstellung der beiden Hernandez-Brüder drehen sollte. Sie suchten sich auch die hübschesten Mädchen des Dorfes aus. Selbst junge Mädchen im Alter von 14 Jahren und sagten ihren Eltern, dass die Mädchen den beiden übergeben werden müssten, damit sie etwas, Zitat, über Sex lernen können. Die Dorfbewohner und Bewohnerinnen wagten nicht, sich dem zu widersetzen, denn schließlich war dies das Wort der Götter. Sobald die Brüder mit dem Mädchen sexuellen Kontakt gehabt haben oder sagen wir eher ihnen sexuelle Gewalt angetan wurde, verkauften sie sie an Menschenhändler, die die Mädchen in die Grenzstädte schickten und sie zur Sexarbeit zwangen. Die Brüder verlangten jedoch nicht nur Sex mit den jungen Mädchen, sie verlangten Sex von fast jedem zu jeder Zeit und die verblüfften Dorfbewohner und Bewohnerinnen mussten gehorchen. Nach einigen Monaten der stetigen Unterdrückung hatten einige Bewohner des Dorfes genug, wollten sie nun nicht mehr unter der Macht der beiden Brüder leiden. Immer mehr versuchten sich zu weigern, nicht mehr zu den Ritualen zu kommen oder den Brüdern Geld zu geben. Als sich immer mehr dieser Meinung anschließen, wussten die Hernandez-Brüder, dass sie die Leute des Dorfes auf eine ganz perfide Art manipulieren mussten. Sie wussten, wie gläubig die DorfbewohnerInnen waren und versprachen ihnen, das Dorf zu verlassen und mit einer Göttin aus den Bergen wiederzukehren. Natürlich reisten die Brüder nicht auf einen Berggipfel, um zu beten, sondern nach Monterey, der größten Stadt in der Nähe, in der einige der Sexhändler lebten, mit denen sie zuvor zu tun hatten. Ihr Plan war es, eine Sexarbeiterin zu überreden, mit ihnen nach Yerbuena zurückzukehren und sich als Göttin auszugeben, um die Dorfbewohner und Bewohnerinnen weiterhin auszunehmen. Es dauerte nicht lange, bis sie Magdalena Solis fanden. Solis war im Alter von 12 Jahren zur Prostitution gezwungen worden, hatte aber auch einen lukrativen Nebenverdienst als Wahrsagerin und Medium, das behauptete, die Geister längst verstorbener Brujas zu kanalisieren. Als die Hernandez-Brüder ihr von dem Betrug erzählten, stimmte sie eifrig zu und reiste zusammen mit ihrem Zuhälterbruder namens Eleazar mit den Hernandez-Brüdern zurück nach Yerba Buena. Also kurz zur Aufklärung, ihr Bruder war auch ihr Zuhälter gewesen. Dort angekommen wurde die frohe Botschaft verkündigt. Die Göttin würde sich heute Abend in der Höhle zeigen. Alle BewohnerInnen sollen sich in der Nacht dort versammeln, um sie zu treffen. Wer nicht kommt, würde die Götter verärgern und kränken. Als die Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes den Berg hochliefen, fingen die Hernandez-Brüder an, mit den Füßen dicke Staubwolken vom Schmutz des Bodens in der Höhle aufzuwirbeln, so dass ein dichter Staubnebel entstand. Solis stand hinter dieser Wolke. Als die Wolke sich verzogen hatte, staunten die BewohnerInnen nicht schlecht. Die Brüder hatten sie nicht belogen. So sahen sie doch gerade mit ihren eigenen Augen, wie die Göttin hinter der Staubwolke in Erscheinung trat. Magdalena Solis sprach zu ihnen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen ihr geben müssen, was sie verlangen würde. So forderte Magdalena Solis Cannabis und Peyote. Natürlich unter dem Vorwand, dass die aztekischen Götter dies als Gabe bräuchten, damit Reichtum über das Dorf kommen würde. Naja, wie wir uns alle vorstellen können, war natürlich die Droge nicht für die aztekischen Götter, sondern für Magdalena Solis selbst. Trotzdem glaubten die Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes an die Reinkarnation der Göttin, die Solis darstellen sollte. Raffi, hast du schon mal von Peyote, Mescalin, der Droge gehört? Weißt du, was das?
Ja.
Du kennst immer alle Drogen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ja, also dann erzähl du was darüber.
Das ist aus irgendeinem Kaktus, glaube ich.
Richtig, ja. Der Peyote-Kaktus.
Ah, okay. Ja, das ist so ein Halluzinogen. Ein ziemlich starkes.
Woher kennst du das?
Weil ich Fear and Loathing in Las Vegas gesehen habe und das die Eingangsszene so berühmt, weil Johnny Depp, also der Charakter, den Johnny Depp spielt, halt Mescalin einwirft und dann ein bisschen abdreht und glaubt, dass er in Fledermausland ist und okay. Später...
Vielleicht nimmt Johnny Depp das immer noch. Egal. Anderes Thema.
Und ein ehemaliger Kommilitone von mir hat mir fast von der Uni geflogen, weil er ja, Mescalin während seiner Bachelorarbeit nebenher gekocht hat, hergestellt hat. Ja.
Alter, was?
Ja.
Ein Kommilitone von dir, dessen Namen wir nun natürlich jetzt
nicht sagen. Nee, also ist auch noch nicht mal ein Bekannter von mir. Der hat halt, ich glaube, ein Semester über mir studiert.
Und der hat an der Uni.
Ja, ja.
An der Uni auch noch. Der hat das noch nicht mal zu Hause oder so gemacht.
Nee, an der Uni.
Wusstest du das, als der das schon gemacht hat oder kam das dann erst raus?
Das kam dann, die Doktoranden haben das dann halt bemerkt.
Ach,
und dann ist der halt, ich bin am Überlegen, ich glaube, der hat dann seinen Bachelor einfach an einer anderen Uni gemacht. Nee,
was,
der hat seinen Bachelor,
geht,
seinen Bachelor noch fertig gemacht und hat dann die Uni gewechselt oder irgendwie so. Der ist aber mittlerweile auch promovierter Chemiker.
Das, what, WTF, wenn du im Studium fucking Drogen kochst als Chemiker, kannst du noch promovieren? Wofür soll man denn dann nicht von der Uni fliegen?
Naja,
sorry, ich bin schockiert.
Naja, der hat halt Mescalin gekocht und Mescalin ist genauso wie LSD, spielt, ich sag mal so, auf dem Rauschgiftmarkt keine Rolle, weil das hat halt kein Suchtpotenzial, der hat das nur für den Eigengebrauch gemacht. Und
also der hat das für sich hergestellt?
Ja.
Aber ist es so gut, unter LSD-Einfluss im fucking Labor zu arbeiten?
Nee, der hat das ja nicht unter LSD-Einfluss gemacht, sondern der wollte das mal probieren und du kommst halt hier wahrscheinlich nicht gut an Mescalin ran. Beziehungsweise, wenn du das halt selber im Labor herstellst, ist das halt super rein und halt nicht gefährlich zu nehmen. Und wenn du halt irgendwas auf dem Schwarzmarkt kaufst, weißt du halt nicht, was da drin ist. Noch sonst so.
Du erzählst das so, als ob das völlig normal wäre, dass das, der sitzt gerade seelenruhig.
Das war voll der Skandal. Das war voll der Skandal.
Kennst du den persönlich?
Ja.
Was war das für ein Typ?
Ich habe den auch nochmal auf einer Konferenz getroffen während meiner Promotion. Easy.
Okay, Raffi erzählt mir nach der Folge ein bisschen mehr, weil ich kann die ganzen Fragen jetzt nicht stellen, die ich stellen will.
Ja.
Ja, okay.
Fun Fact, in dem gleichen Arbeitskreis ist dann auch später ein Doktorand, also 2-3 Jahre später, vom BKA hier untersucht worden, weil der hat dann Meth gekocht mit einem anderen zusammen.
Und das verkauft.
Das weiß man nicht so genau.
Es ist fucking Breaking Bad in real life.
Ja, das ist Breaking Bad in real life, ja.
Du hast aber noch nichts gemacht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Okay, gut.
Nein.
Ist das was Häufiges kennst du viele Leute, die das machen?
Nee.
Du hast jetzt schon von zwei Leuten.
Das ist aber auch noch tatsächlich die beiden einzigen Fälle, die ich da kenne.
Es reicht auch, glaube ich, dann.
Aber Mescalin ist halt auch nicht so schwer herzustellen, aber spielt, wie gesagt, als Droge so im Vergleich mit anderen Rauschmitteln überhaupt keine Rolle, weil das halt
kein
Suchtpotenzial hat.
Ich habe noch ein bisschen was über dieses Mescalin herausgefunden.
Ja.
Also,
ja, schieß mal los.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass es ein Kaktus ist und dieser Kaktus, was halt an dem besonders ist, der hat halt keine Stachel, ist so ein rübenförmiges Ding, also sieht auch wirklich aus wie eine Rübe, wächst vor allem in Mittelamerika und wurde dort bereits halt von den mexikanischen Ureinwohnern zu magischen Zwecken verwendet. Also um halt Visionen zu bekommen oder Wahrsagungen zu machen.
Ah ja, ich glaube, das ist auch immer noch legal für gewisse Bevölkerungsgruppen, oder?
Genau, also der Peyote-Kult wurde nach und nach auch von den indigenen Stämmen, die auf dem Gebiet der heutigen USA leben, angenommen. Und dieser sogenannte Peyotismus, heißt der auch, löst zwar Rechtsstreitigkeiten aus, doch heute dürfen die Mitglieder der Native American Church of the United States Peyote legal zu rituellen Zwecken konsumieren.
Ah ja.
Genau, das wusste ich auch gar nicht vorher. Woher weißt du das jetzt schon wieder?
Haben wir mal gelesen.
Okay. Ja, und die abgeschnittenen Köpfe werden, also von dem Kaktus, so wird das halt oft konsumiert, also dass die Köpfe von dem Kaktus quasi abgeschnitten werden. Und das wird dann als sogenannte Peyote-Button oder Mescal-Button gegessen. Oder halt der abgekochte Kaktussud kann dann auch getrunken werden.
Aha.
Es ist aber im Gegensatz zum geschmacklosen LSD ziemlich bitter. Und deshalb werden halt auch vielen Konsumenten und Konsumentinnen richtig übel und die müssen dann brechen, wenn du es jetzt nicht gewohnt bist. Und nach so circa 1 bis 2 Stunden stellen sich dann auch die Rauscheffekte ein. Und das hält. Ja,
das ist schon lange, ey.
Das ist lang. Dann denkst du, es passiert nichts, komm, ich gehe nach Hause.
Oder ich werfe noch mehr nach.
Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Und das hält auch richtig lange an, bis zu 12 Stunden.
Ah, okay, ja. Geht. Ich glaube, LSD kann, glaube ich, 24 Stunden dauern. Also ich
echt?
Gar nicht, ja,
ich bin da wirklich offen und ehrlich, wenn ich sage, habe ich noch nie gemacht.
Nee, ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
Ja, wir sind hier die Good Kids. Nein.
Nee, da hätte ich auch zu viel Schiss. Also
ich auch. Ich würde mir übelst in die Hose kacken, dass ich, ich habe es doch schon mal erzählt, dass ich mal aus Versehen gekifft habe und dann mit 14 meinen Papa angerufen habe, dass er mich bitte aus der Disco abholen muss, weil ich Angst hatte, Elefanten zu sehen. Wurde halt ausgelacht von meinem Vater.
Ja, was ich bei Ayahuasca, das ist ja auch so fast schon Mode.
Das
ist ja so ein, ich sag mal, so eine Dschungeldroge. Das ist ja auch irgendwie so ein Sud aus, fast schon wie so ein Tee aus so ganz verschiedenen Wurzeln.
Da musst du doch
Wurzeln
auch richtig
so.
Von ab.
Ja, gibt viele Leute, die dann so richtig abkotzen davon.
Nee, ich glaube, das ist auch der Sinn, sich zu reinigen. So von den seelischen Ballast rauszukotzen, Alter.
Und dann, es gibt aber super viele Leute, die dann auch berichten, dass sie tatsächlich so Dschungelhalluzinationen dann davon haben.
Also
sie sehen jetzt nicht irgendwie Einhörner, sondern halt wirklich, die denken dann, also die hören halt Dschungelgeräusche und Pflanzen sehen die und so.
Kann ich echt drauf verzichten.
Stell ich mir hart vor, ja.
Naja, aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem Hauptfall.
Ja.
Es ist aber so ein bisschen schon wichtig, dass man weiß, warum die Magdalena Solis so ein bisschen abdreht. Also es hat halt schon viel mit diesen halluzinogenen Drogen zu tun. Ja, und unter dem Einfluss der Drogen passiert nun aber Folgendes. Magdalena Solis Theater wurde nun für sie zur Realität. Also sie hat denen ja vorgespielt, dass sie diese Göttin ist, war, ne, um halt Geld zu bekommen. Unter dem Einfluss der Drogen aber kann sie jetzt nicht mehr unterscheiden, ob sie das nur spielt oder ob sie es auch ist. Und sie glaubt, also von diesem Zeitpunkt, wo sie halt viele von diesen Kaktusdingern da am Essen ist, wirklich, dass sie die Wiedergeburt einer aztekischen Göttin sei. Und damit wird eigentlich nur noch alles viel abstruser in dieser ganzen Geschichte. Unter ihrer Herrschaft wurden die Höhlenrituale noch düsterer. Den Dorfbewohnern und Bewohnerinnen wurde also während der Rituale Peyote verabreicht, ob sie es wollten oder nicht, was sie sehr empfänglich für ihre Befehle machte. Solis bestand darauf, dass die Dorfbewohner ihr nicht nur Tieropfer darbringen sollen, sondern auch deren Blut, also das Blut der Dorfbewohner, trinken sollten, um Unsterblichkeit zu erlangen. Auch die rituellen Orgien eskalierten. Wie fast alles andere wurden auch sie von Solis geleitet, der von den Dorfbewohnern Inzest und Bestialität verlangte. Irgendwann begannen zwei Dorfbewohner und Bewohnerinnen, die zunehmend beunruhigende neue Religion in Frage zu stellen, und sie wollten das Dorf verlassen. Daraufhin bezeichnet Solis sie als Ungläubige und befahl den DorfbewohnerInnen, die Männer zu schlagen und anschließend zu lynchen. Von diesem Zeitpunkt an geriet ihre Blutlust außer Kontrolle. Sie bestand darauf, dass die Rituale nun auch Menschenopfer beinhalten mussten. Und jeder Dorfbewohner, der nicht gehorsam genug war, fand sich auf dem Altar wieder, um von seinen Bekannten geschlagen, verbrannt und in Stücke gehackt zu werden. Solis begnügte sich nicht damit, ihre Opfer einfach abzuschlachten, sondern begann, alte aztekische Opferrituale zu kopieren und ihren Opfern bei lebendigem Leib das Herz rauszuschneiden. Es war einer dieser grausamen Rituale, auf das der 14-jährige Guerrero an diesem warmen Maiabend gestoßen war. Im wöchentlichen Rhythmus wurden die Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes zur Höhle bestellt und versammelt. Dort thronte Solis, die mit dem Finger in die Menge zeigte. Hin und her. Bis ihr Finger anhielt auf eine der Personen und somit das Zeichen gesetzt war, dass nun die Person an der Reihe war, ihr Leben den Göttern zu widmen und für sie zu sterben. Es konnte also sein, dass Verwandte und Freunde ihre eigenen Mitglieder der Familie schlugen und treten und Magdalena überreichten, damit sie das Ritual auf dem Altar vollziehen konnte. Raffi, ich weiß nicht, hast du schon mal etwas über die Opferkultur der Azteken gehört? Ist dir darüber etwas bekannt?
Also ich weiß nur, dass es das gab. Das geopfert wurde auch bei den Inka in Südamerika auch, aber ich weiß da nichts Näheres drüber.
Die Opferkultur der Azteken steht im, also, oder stand im Zentrum ihrer Religion und diese forderte, wie auch die anderer mittelamerikanischer Kulturen, Menschenopfer.
Aha.
Um den Lauf der Sonne und den Fortbestand der Welt zu sichern. Also, deswegen haben die das gemacht. Die Azteken glaubten, dass das Universum aus dem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entstanden sei. Da die Götter wie Menschen sterblich waren, mussten sie durch Gaben der Menschen ernährt werden. Also, das steht dahinter. Allerdings habe ich auch gelesen, dass so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit gezweifelt wird, weil
die Quellen oder wie?
Genau, weil die spanischen Missionare das halt auch ein bisschen übertrieben haben, diese Erzählungen dann, um die halt übertrieben brutal und so darstellen zu lassen. Und die Anzahl der geopferten Menschen ist auch ungewiss. Also das kann man nicht überliefern. Das reicht von Tausenden bis zu über 10.000, 15.000 bis hin zu 50.000 Menschenopfern pro Jahr, was man liest. Wird halt bestritten, ob das wirklich so extrem war.
Ja.
Oder ob das halt teilweise auch übertrieben war. Oder auch, dass es sich bei den Opferungen gar nicht um so brutale Opferungen handelt, sondern chirurgische Eingriffe, die quasi dann nachgemalt worden und dass man das dann später noch mehr mit da rein interpretiert hat.
Okay, das heißt, man hat dann keine Quellen, die das sicher, also keine, aztekischen Quellen, die das sicher nachweisen. Es gibt nur diese Missionarsberichte, oder wie?
Ja, also die Wissenschaftler sind sich da auch nicht so ganz einig und die archäologischen Funde, die widersprechen sich auch so und alle ein bisschen gegenseitig. Ja, weil manche sagen auch, dass die Schilderung mancher Berichte, die von den Opferungen anatomisch unmöglich gewesen wären, also dass das gar nicht gegangen ist. Okay. Also es gab das auf jeden Fall schon in gewisser Weise, aber die Frage ist halt, inwiefern.
Mhm.
Ja, genau. Und das ist jetzt halt auch das, warum ja Magdalena Solis da so eine große Kraft drüber hat. Aber kommen wir zurück zu Sebastian Guerrero und Luis Martinez. Als die Tage vergingen und Guerrero und Martinez nicht zurückkehrten, wandte sich die Polizei von Villagran an die Staatspolizei. Am 31. Mai begab sich die Staatspolizei zusammen mit einem Kontingent der Armee nach Yerba Buena, um die vermissten Männer zu finden und herauszufinden, was vor sich ging. Sie fanden Solis, also Magdalena und auch ihr Bruder, zusammen mit Santos Hernandez in einem Bauernhaus sturzbetrunken und im Besitz einer großen Menge Cannabis. Die Solises wurden sofort verhaftet, aber Hernandez versuchte zu fliehen. Die Polizei erschoss ihn. Als sie sahen, wie die massiven Streitkräfte in ihr kleines Dorf eindrangen und ihre Göttin verhafteten, verschanzten sich die übrigen Dorfbewohner und Bewohnerinnen in den umliegenden Höhlen. Die Dorfbewohner und Bewohnerinnen und die Polizei sowie die Armee lieferten sich eine Schießerei, aber die wenigen armen DorfbewohnerInnen waren massiv unterlegen. Diejenigen, die die Schießerei überlebten, wurden in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung der Gegend fand die Polizei die Leichen von Guerrero und Martinez auf dem Grundstück des Bauernhauses, in dem die Solises gelebt hatten. Ihre Herzen waren aus den Körpern herausgeschnitten worden. Bei einer Durchsuchung der nahegelegenen Höhlen wurden die Leichen von 6 weiteren Opfern gefunden, von denen auch viele zerstückelt waren. Cayetano Hernandez, also einer der Hernandez-Brüder, wurde ebenfalls tot aufgefunden. Aber die Polizei fand später heraus, dass er von einem anderen Dorfbewohner namens Jesus Rubio ermordet worden war. Rubio hatte von dem Betrug der Brüder erfahren und wollte mitmischen. Als Hernandez sich weigerte, ihn daran zu beteiligen, ermordete Rubio ihn. Die Solises standen zusammen mit Santos Hernandez und den anderen Dorfbewohnern und Bewohnerinnen, die bei dem Überfall verhaftet worden waren, in Ciudad Victoria vor Gericht. Da keiner der Dorfbewohner und Bewohnerinnen gegen sie aussagen wollte, wurden Magdalena und Elisa Solis nur wegen der Morde an Guerrero und Martinez verurteilt, jeweils zu 50 Jahren Haft. Die übrigen DorfbewohnerInnen wurden wegen Gruppen- oder Bandenmordes oder Lynchmordes für die anderen 6 Opfer zu 30 Jahren Haft verurteilt. Obwohl die Überreste von 8 Menschen gefunden wurden, wurde vermutet, dass die Sekte bis zu 16 Menschen ermordet haben könnte. Es ist bisher nicht bekannt, was mit Solis geschah. Hätte sie ihre Strafe abgesessen, wäre sie 2013 entlassen worden. In einigen Berichten heißt es jedoch, Solis sei im Gefängnis verstorben.
Ja, ne?
Kann man mal machen, oder? Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Das ist schon echt crazy. Über die Magdalena Solis ist halt ja auch bekannt, dass sie aus einer sehr, ja, ich sag jetzt mal, dysfunktionalen Familie kommt.
Das würde man vermuten, ja.
Ja, die schon mega früh zur Prostitution oder ja, Sexarbeit gezwungen haben, wo man ja wirklich sagen kann, das ist ja keine Sexarbeit, sondern wirklich ja sexuelle Gewalt, die auch ihr angetan wurde, dass sie dann da arbeiten gehen musste. Ne? Und ich finde das halt krass, dass so ein ganzes Dorf da so getäuscht wird. Aber die hatten halt auch Angst vor diesen super berühmten Hernandez-Brüdern. Ne? Die waren ja schon so die Bad Boys auf jeden Fall in Mexiko. Und man wusste, okay, mit denen sollte man sich vielleicht besser nicht anlehnen.
Ja, aber das ist auch wieder so ein gutes Plädoyer, die Story für Aufklärung und Bildung. Weil
ja, es war halt auch schon in den 60er Jahren. Ne?
Ja, also aber halt, offensichtlich gab es da ja so einen ganz tief verwurzelten Glauben an das Übernatürliche und für uns, die wir hier in gewisser Weise aufgeklärt sind, also wenn in mein Dorf, ich komme ja auch aus einem wirklich kleinen Kaff, 2 Fremde kommen und die behaupten, sie kommen von irgendwelchen Göttern, selbst wenn das in den 50ern, 60ern passiert wäre, da hätte man irgendwie die Polizei angerufen.
Aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. finde ich.
Nö, kannst du auch
die
nicht.
Kultur und
ja, aber deswegen, spielt ja alles eine Rolle. Deswegen sage ich ja, es ist für mich ein gutes Plädoyer für Aufklärung und Bildung.
Was ja nicht heißt, dass man nicht den Glauben haben kann.
Nee, damit aber Leute halt nicht getäuscht werden damit.
Ja.
So.
Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Leuten ihren Glauben lässt.
Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun.
Und halt trotzdem aber aufklärt, dass halt sowas nicht passieren kann.
Ja, zumindest die Hürde viel, viel größer ist, dass da so ein ganzes Dorf solchen Täuschern verfällt. Weil das mit der Solis, dieser zweite Part im Prinzip, der konnte ja nur passieren, weil die beiden Brüder ja schon diese Vorarbeit geleistet haben.
Ja, ohne das wäre es halt nicht gegangen. Aber ich glaube halt auch, dass da viel die Rolle spielt, dass die halt super auch ärmlich waren und vielleicht noch die Hoffnung hatten oder sich gar nicht wehren konnten und gesagt haben, okay, wenn das vielleicht unsere Chance ist, irgendwie unsere Kinder zu retten und denen vielleicht ein besseres Leben und wir werden dadurch reich.
Ja, ich glaube, dass der Punkt, den du da gerade gesagt hast, da sehr, sehr wichtig ist, dass so die ökonomische Lage des Dorfes super wichtig ist.
Naja, es ist ja eigentlich immer so, dass wenn so ein Machtgefälle da ist und dass man dann die Lage der Leute gut ausnutzen kann.
Ja.
Leider. Ich fand den Fall halt einfach, ich immer, wenn ich daran gedacht habe, dass das 63 im Jahre 63 war, weil es irgendwie klingt, als ob das so ganz viele Jahre zurücklegt, das finde ich halt irgendwie.
Das sind jetzt 60 Jahre schon immerhin.
Das klingt halt wirklich wie ein ausgedachter Horrorfilm, dass da irgendwelche fucking Höhlen mit Blutritualen und Altaren und dann stell dir vor, du bist.
Auch dass der Sebastian Guerrero da
nachts dem Felsen,
so sitzt, das ist wirklich Stoff aus einem Horrorroman.
Ja, auch dass er dann sagt, hey, da sind Leute, die Vampire, die Blut trinken und die Polizisten so, nee, komm, wir fahren jetzt hin, dann zeige ich dir das. Das ist ja eigentlich schon, man weiß ja eigentlich schon, wie die Geschichte vorbeigeht. Ja.
Gibt es das Dorf heute noch, weißt du das?
Ja, aber Buena, also ich habe es auf Google Maps auf jeden Fall noch gefunden.
Okay.
Aber ich weiß nicht mehr, ob da noch Party in den Höhlen da abgeht. Das ist,
Spring Break.
Ja, ich glaube eher nicht, Raffi. Aber diese Höhlen, haben wir auch die Doku geguckt, dass Höhlen in, einige Höhlen in Mexiko noch für so Rituale für die Götter jetzt nicht mit Herz rausreißen oder so, aber vielleicht ein Huhn oder, haben wir das nicht gesehen?
Die Höhle, wo dann dieser Ziegenkopf. Das waren aber, Teufelsanbeter.
Ja, da gab es doch die weißen Messen und die schwarzen Messen.
Ja, ja, genau.
Die eine konnte man mitmachen, um irgendwie was vom Teufel zu bekommen und die andere dann wieder, um sich zu reinigen, ne?
Irgendwie so.
Ich bin ganz ehrlich, ich würde paranoid werden über so einen Scheiß. Wenn mir einer sagen würde, es hat jemand für dich einen Todesfluch in Mexiko in der Höhle gesprochen, ich würde nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich würde dran glauben. Sorry. Du nicht, oder?
Boah, nee.
Ah, hättest du nicht ein bisschen Angst?
Es ist gruselig, aber nur weil, nee, da sollte man sich nicht von.
Na gut, aber Raphael ist ja im kriminellen Dasein, er kennt Leute aus der Drogenszene.
Nein.
Aus der Kochszene.
Nee, das soll jetzt wirklich nicht so klingen, als würde jeder Chemiker hätte schon mal Drogen gekocht, okay, überhaupt nicht.
Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Das freut mich.
Man hat ja gerade auch als Naturwissenschaftler, also in jedem Beruf hat man eine gewisse Verantwortung. Als Naturwissenschaftler sehe ich die immer noch mal aus einem anderen Licht, weil.
Bist du Arzt?
Nein, aber.
Okay, ich dachte, ich hätte was verpasst.
Nee, aber zum Beispiel die Ingenieure und Physiker, die an der Atombombe gearbeitet haben, das ist eigentlich ein Unding aus meiner Sicht. Oder auch solche, die das halt nutzen, um destruktive Sachen zu machen, das finde ich ganz schlimm. Und man hat halt du auch als Sozialarbeiterin natürlich auch, oder wenn man irgendwie Psychologie studiert hat, man sollte sich der Verantwortung bewusst sein, die man als einfach
gesellschaftliche
hat,
Verantwortung.
Wenn man ein gewisses Wissen erwirbt, egal was das ist, auch als Krankenschwester oder als Krankenpfleger hat man eine gewisse Verantwortung.
Gesundheits- und Krankenpfleger, ich sag's extra für Laura, die zuhört, weil
danke.
Die Leute kriegen einen Anfall, wenn nur die Leute Krankenschwestern.
Okay, sorry. Nee, es ist ja auch bewusst so, dass man als Polizist, als Ärztin, als was auch immer, wenn man nie außer Dienst ist, also wenn im Flugzeug jemand einen Herzinfarkt hat und man reagiert als Ärztin nicht darauf, dann macht man sich strafbar. Und genauso als Polizist, wenn man eine Straftat bezeugt und nichts dagegen macht, also es nicht meldet oder so, macht man sich strafbar. Das ist ja, hat ja einen Grund, weshalb das so ist. Und ich sehe das schon so, dass in jedem Berufszweig man hat eine gewisse Verantwortung mit dem Wissen, das man erwirbt. Und
dass man das nicht zum Bösen nutzt.
Ja, dass man es zum Guten nutzt. Und der sollte man sich einfach bewusst sein. Und
ja, ich glaube, dass es in manchen Berufen auf jeden Fall das mit sich bringt. Und auch, dass man generell als Mensch in der Gesellschaft guckt, dass man ein bisschen auf seine Mitmenschen achtet. Und
keine Blutsekten in Mexiko gründet und 16 Menschenopfer da bringt.
Ja. Ich meine, es kann immer dazu kommen, dass du, weiß ich nicht, super schlimme Kindheit hast und oder sonst irgendwas und dann halt Scheiße baust. Und ja, es ist halt normal dann vielleicht auch, dass sowas passieren kann, muss natürlich nicht. Ich weiß, ich nerv euch jetzt nicht wieder alle damit. Wir können die Sachen verstehen. Alle schon so, boah, Cardio, wir wissen's. Alt, klar, hör auf.
Was ich aber, wo ich gerade dran denken musste, gibt's das denn nicht auch in unserem Kulturkreis? Also
Blutopfer.
Ja, weil gerade so germanische Stämme.
Ob es das gab?
Ja, oder ob es nicht auch Sekten gibt, die dann irgendwie so keltische Rituale wieder aufleben lassen oder so nordische Wikinger-Rituale, da gab es ja auch Menschenopfer.
Ist das nicht so, dass viele in der Nazi-Richtung sich an diesen germanischen Mythologien
Ja.
Aber ob es da, die haben genug Leute auf dem Gewissen.
Ja, aber ich glaube, da ist das schon eher so, dass die Leute dann auch auswählen, die dann auch würdig sind, das Opfer zu erbringen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie Hans Dieter, der, keine Ahnung, ein chronischer Dieb ist, den würdest du da nicht opfern. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Aber mich würde es mal interessieren, ob es sowas nicht auch in unserem Kulturkreis gibt, so neokeltische Sekten oder so, oder neogermanische Sekten, neoskandinavische Sekten und so.
Bestimmt gibt es da irgendeine Arte-Doku drüber. Mich würde es auch mal interessieren. Können wir ja gleich mal gucken.
Ja.
Auch wenn ihr Sektendokus habt, die jetzt nicht zu diesen ganz großen gehören, dann schickt es mir auf jeden Fall. Ich fahre mega drauf ab. Ich finde es immer super. Es wird mir nie langweilig. Ich weiß eigentlich immer schon, was passiert. Meistens irgendein Weltuntergangsszenario in 80% der Fälle. Oder irgendwelche Opferrituale. Wir haben einen Film geguckt, das hat mich daran erinnert, an die Magdalena Solis. Wie hieß der Apostel?
Ja.
Wo die Frau in der Höhle lebt, diese Gottheit, Göttin, und dann immer irgendwie Menschenblut zu trinken kriegen muss, damit die Erde blüht.
Ja, ja, ja.
Ja.
Es war so ein bisschen übernatürlich, aber
es war ein guter Horrorfilm, fand ich.
Ja, ich fand, der war ganz gut.
Hat mich wahrscheinlich auch ein bisschen angemacht, weil es so sektenmäßig war und ich halt einfach, Interesse dafür habe.
Ja.
Ansonsten Doku-Tipp, ich habe es auch schon auf Instagram geteilt, ist Keep Sweet oder auf Deutsch Sei lieb und gehorche, glaube ich. Geht's um die St. Lateran Church, heißt die so. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch wieder einfach nur, Fabian sagen würde, jetzt Sprossen. Ihr wisst, was ich meine. Aber gut, kommen wir zu unserem Money. Hast du ein Guilty Pleasure aus dem Urlaub dabei oder ein Omani?
Du hast doch gerade Omani
angekündigt. Ja, ich hab's mitbekommen. Aber ich dachte, ich will dich noch mit...
Nee, dieser Urlaub war mein Omani-Urlaub.
Dieser Urlaub, Leute. Ey, Raphael hat, glaube ich, für die nächsten 40 Folgen Ofenkäse-Crimes Omani-Stories mitgebracht.
Nee, einfach zwei Stück, die reichen fürs nächste
Also
Jahr.
Ich hab, glaube ich, die größte in meinem Leben mitgebracht. You know what I mean? Ich werde es erzählen im Podcast, guck mich nicht so erschrocken an.
Welche denn?
Ich sag nur Eidechse.
Hm.
Möchtest du die erzählen oder sollen wir das uns noch ein bisschen aufheben, dass die
Leute...
Wir
heben uns das auf.
Okay, wir sagen nur Eidechse und Leute, es ist das Schlimmste. Es ist ekelhaft. Okay, egal, wir machen jetzt hier einen Cliffhanger. Die Story in der Jubiläumsfolge.
Das nächste Mal oder so, ja.
Okay, welche deiner Omani-Stories willst du denn? Das
sind eigentlich zweimal die gleiche. Also wir sind auf dem Hinflug über Lissabon geflogen, mussten ein paar Stunden in Lissabon verbringen und wir sind Flieger raus. Wir mussten, dazu muss man sagen, wir mussten um 2 Uhr nachts aufstehen. hatten schon ein paar Stunden hinter uns und wir steigen aus dem Flieger aus und sind auf dem Weg, ja, irgendwie da uns ein Plätzchen zu suchen, wo wir ein paar Stunden rumbringen können. Und ich, mir fällt auf einmal ein, ich weiß gar nicht, wo mein Ausweis ist.
Oh, immer diese Ausweis-Story.
Fuck, mein Ausweis ist weg, Kathi. Alles durchsucht, alles durchsucht.
Naja, warte,
Mitarbeiter gefragt, wo gibt es denn hier irgendwie Lost and Found? Ich glaube, ich habe meinen Ausweis verloren. Wir mussten zur Gepäckausgabe. Zur Gepäckausgabe muss man dann quasi schon aus dem Sicherheitsbereich raus.
Oje.
An dem Lost and Found, dieses Lost and Found nicht gefunden. Kathi zu mir gesagt, guck bitte nochmal alles durch. Ich habe hier keinen Bock, jetzt Aufriss zu machen. Ich war schon kurz vorm Menti-B. Also ich war wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich guck nochmal in meinen Geldbeutel. Oha. Und dann hat sich der Ausweis, ich habe den aus Versehen in ein Gefach im Geldbeutel reingesteckt, wo ich den nie reintue, und habe ihn dann natürlich nicht gesehen. Und nach 10 Minuten Kathi schon im Prinzip dabei, Flüge zurück nach Deutschland zu buchen, weil ich hätte ja nicht einreisen können und so.
Boah.
Ja, das war das Erste. Also
boah,
wir sind dann
weitergereist. Ja. Boah.
Und dann das Zweite, das war gegen Ende des Urlaubs, kriegt Kathi eine Nachricht von unserem Airbnb, unser Airbnb-Host.
Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was jetzt kommt. Jetzt bin ich gespannt.
Und ob sie ihren Ausweis verloren
hat. Junge, ach ja, das hast du schon vergessen.
Und ich habe halt beim Einkaufen aus Versehen ihren Geldbeutel in so einem kleinen Supermarkt in dem kleinen Kaff, wo wir waren, liegen lassen. Und einen Tag später oder einen halben Tag später hat
zwei Tage später
zum Glück die Mitarbeiterin des Supermarkts Gastgeberin getroffen und sie gefragt, ob das nicht jemand sein könnte, der in einem ihrer Ferienhäuser wohnt, weil sie hatte schon die Polizei angerufen und niemand kannte halt eine Karte.
Catherine hat sie immer gesagt. Und ich habe noch gesagt, nee, ist nicht meiner, weil...
Dann war zum Glück, haben wir Katis Geldbeutel wieder gefunden. Wir haben ja nicht mal gemerkt, dass er weg ist, weil wir ihn nicht gebraucht haben in der Zwischenzeit.
Vor allem, die schreibt auch noch, kann sein, dass dein Ausweis weg ist von einer Catherine. Und ich war so, Raffi, kann doch nicht sein. Ich heiße ja erstens nicht Catherine. Und dann war es so in meinem Kopf, Raffi, warst du nicht mit meinem Geldbeutel einkaufen? Und Raphael war schon so, fuck, ich hab's verkackt. Man hat's schon,
oh Mann.
Und ihr wisst ja, dass ich ja vor noch nicht mal ein Jahr meinen Geldbeutel schon mal verloren hatte. Was meine, sag es, wie er direkt ans Mikro kommt. Hättet ihr gerade sehen müssen, er wollte gerade schon richtig fighten. Das war nicht Raffis Schuld, nee, das stimmt. Ich überlege, ob ich auch noch ein Omane habe, aber eigentlich ist das, gibt's kein größeres Omane als das, was mir da mit den Eidechsen passiert ist.
Nein.
Deswegen.
Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir hatten jetzt schon ein paar Omane-Stories, wir hatten Omane des Jahres letztes Jahr. Das hier toppt alles. Und ihr solltet auf jeden Fall einschalten in die nächsten Folgen, wenn Kathi das Omane des Jahrhunderts droppt.
Ihr dürft das keinem außerhalb der Ofenkäse-Crimes-Community weitererzählen. Ich sag es euch. Das dürft ihr nicht, aber ich bin gespannt, ob jemandem mal was ähnlich passiert ist. Ich habe nämlich jetzt von 1-2 Freunden gehört, dass denen was Ähnliches passiert ist. Mit Wellensittichen.
Okay. Wir verraten nicht mehr.
Wir verraten nicht mehr. Aber was wir euch verraten, sind natürlich die Bilder zu unserer heutigen Folge. Und die findet ihr auf Ofenkäse-Crimes mit AE. Wie immer, liken, teilen, ihr wisst, das hilft uns auf jeden Fall, uns zu supporten.
Ja.
Und wenn ihr einmal am Handy mit euren kleinen Fotetschkas seid, dann dürft ihr auch gerne auf Spotify gehen und uns da 12 Millionen Sterne geben. Und ja, wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind. Beim nächsten Mal habe ich den Serienmörder für euch dabei, nicht ganz unbekannt, aber auch nicht einer der ganz Großen dabei. Das hattet ihr euch ja mal gewünscht. Ich kannte den Fall irgendwie noch gar nicht, warum auch immer. Und den werde ich dann meiner lieben Hanna, die ich von Instagram kennengelernt habe tatsächlich, die kommt aber auch aus Aachen. Und die wird dann hier hinkommen, dann trinken wir ein Weinschütz zusammen und dann werden wir ihr den Fall oder ich euch den Fall vorstellen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Und bis dahin sagen wir nur noch Tschüss.